Audio Agrar, Kultur und Geschichte.
Guten Tag, vielen Dank Martin und vielen Dank an alle. Ich bin sehr erfreut, hier zu sein. Wie Sie hören, spreche ich wohl Deutsch, aber es muss etwas langsam gehen. Und ich bitte um Geduld und ich denke, ich habe wahrscheinlich ein oder zwei Rechtschreibfehler in meinen Folien nicht gesehen. Ich will auch Susanne Hilland herzlich bedanken, dass ich auch hier stehe. Ich will ganz schnell, wo meine Nervosität sich ein bisschen ablässt, auf diese erste Folie deuten. Ich werde etwas über England reden zuerst, aber dann kommen wir auch zurück nach Deutschland. Und ich will ein bisschen über Streuobstwiesen und über Bamberg sprechen. Das ist für mich bestimmt gefährlich, weil Sie viel mehr darüber wissen als ich. Aber trotzdem, ich will aber deswegen aber auch auf diese Logos deuten. Diese beiden. Uni Bamberg und Bay and An, die Bayerische Forschallianz, hat meine Arbeit mit Professor Mark Redepenning in Bamberg finanziert. Und ich arbeite an der Uni Gloucestershire. Und mein Forschinstitut heißt CCRI, Countryside and Community Research Institute. Okay, ich werde mehr oder weniger drei Teile vorstellen. Und zuerst möchte ich fragen, wie werden Landschaften in verschiedene Weisen wahrgenommen und geschätzt von Einwohnern, aber auch besonders von Touristen? Ich werde argumentieren, wie es oft der Fall jetzt ist in Kulturgeografie, dass Kulturlandschaften eine sogenannte, ich hoffe, ich habe es übersetzt, affektive Kraft, affective agency nennen wir das in der Literatur in England, also eine betreffende affektive Kraft, also eine Sprache. Und durch diese Sprache versuchen Landschaften, uns ihre Geschichten zu übertragen. Trotzdem in der Entwicklung von ländlichen Tourismus und die Wirtschaft für Tourismus kann es vorkommen, dass offiziell gelieferte Geschichten dominieren. Und es ist manchmal nicht immer möglich, dass leisere Geschichten, dass andere Geschichten, dass mehr bestrittene Geschichten von den Landschaften bemerkbar sind oder hörbar sind sozusagen. Und dann endlich will ich argumentieren, dass wenn Leute, Touristen aber auch, unter diesen Leuten und einheimische Leute sich in eine Erneuerung von kulturellen Beziehungen, und damit meine ich eigentlich Nutz von Landschaften, wenn sie diese erneuern und kreativ agieren, dass neue Beziehungen mit Landschaften vorkommen können, dann ist das für alle gut. Wie auch hier wahrscheinlich ist in England ländlicher Tourismus viel wert, mindestens viel wert und auch sehr wichtig. Ich will jetzt besonders darauf deuten, dass, obwohl wir hier über ländliches Tourismus sprechen, in England versteht man darunter auch den Besuch in die Provinzstädten, also die Marktstädte, die Städte, die bei uns Märkte haben, Market Towns, so nennt man die, weil da kann man örtlich einkaufen und lokales Essen genießen und regionale Architektur genießen. Das will ich erstmal unterstreichen, also dass bei uns kleine Städte auch im ländlichen Tourismusverständnis einbegriffen sind. Die freiwillige Arbeitskraft ist auch sehr wichtig in meinem Vortrag heute. Zunehmend leisten freiwillige Leute, besonders Rentner, Besucherhilfe und Interpretationsfunktionen in die Touristenziele, die besucht werden. Das ist wichtig, weil diese Leute dann vielleicht eine offizielle Geschichte an Touristen vermitteln. Sie haben aber auch, wenn sie in der Gegend wohnen, auch ihre eigene Beziehung, persönliche Beziehung mit der Landschaft und mit den Besucherzielen. Und dann letztlich will ich darauf deuten, dass eine große Minderheit in England natürlich eine große Minderheit von Besuchern in rurale Gegenden aus der gleichen Region stammen, als die sie besuchen. Also lokaler Tourismus nimmt zu bei uns. Das hat natürlich auch etwas mit dem Kurs zu tun und ich will das B-Wort heute eigentlich nicht sagen, aber natürlich auch Brexit. Okay, Das alles also heißt, ländlicher Tourismus ist viel wert, ländliche Touristen haben einigermaßen viel Geld und kommen aus professionellen Ebenen, relativ zu Allgemeintourismus in England. Und es besteht die Möglichkeit, häufiger, dass Besucher von gut informierten lokalen Einwohnern begrüßt werden, wenn sie Stellen besuchen und Landschaften besuchen. Es ist ziemlich leicht zu argumentieren, dass Landschaften durch ökologische und soziale Eigenschaften konstruiert sind. Ein Zusammenkommen sozusagen von Klima und Boden zum Beispiel, wirtschaftlichen Nutz, Traditionen, Tiere, Pflanzen und so weiter. Und das sieht man auch in der geografischen Literatur. Da wollen wir vielleicht nicht zu lange dranbleiben, aber man weiß zum Beispiel in den 80er Jahren Cosgrove und davor auch Sauer in den 20er Jahren sogar behaupteten, dass Landschaften auch Macht und soziale Klasse repräsentierten und dass Kultur ein wichtiger Einfluss auf die Form der Landschaft ist. Andere, zum Beispiel Tim Ingold und mein enger Kollege Owen Jones, argumentieren, dass Landschaften ihre eigene Artikulationskraft haben und dass Kulturlandschaften sogar eine Art von Lager für Gedächtnis sind, persönlich und kommunal. Zuletzt gibt es auch Akademiker wie Mitch Rose, die behaupten, dass zu viel Beachtung auf Kultur es schwieriger macht, Landschaften als stabile und akontextuale Bindungen zu sehen. Wir brauchen uns ja nicht mit diesen Leuten alle zu vereinigen, aber für mich heute ist es interessant, wenn wir ein bisschen von Sprache reden und wie Sprache einen Eingriff in unsere Verbindung mit Landschaft macht. Zum Beispiel in England heißt Landschaft Landscape. Und dieses zweite Stück Scape deutet auf das, was man vor sich sieht. Es ist vielleicht eine bekannte Aussicht, aber möglicherweise auch eine Distanz zwischen die kulturelle Person, also der Besichtiger, und das andere, das Unerklärte, das Wilde in das vorliegende Land. Und in den 70er Jahren hat Raymond Williams geschrieben, in der englischen Sprache, ich habe das jetzt übersetzt, ich bitte um Verzeihung, wenn das sich etwas schlecht anhört, aber das sind meine deutsche Worte für Raymond Williams jetzt. In der englischen Sprache ist Land ein außergewöhnlich starkes Konzept, das zugleich Nation und Landschaft andeutet. Nämlich die ganze Landschaft und seine rurale Teile. Die britische Landschaft steht daher für die Nation. Und jetzt zu dem Deutschen. Es gibt, man hat mir gesagt, die Wurzel Landmannschaft, was ehemalig ein Gebiet war, vereinigt durch die Routinen und Sitten der Einwohner. Und hoffentlich habe ich das nicht zu viel vereinfacht, wenn ich denke, dass Schaft auch auf Schaffen deutet, also tun, eingreifen und formen und so weiter. Und mein Punkt oder Punkte sind erstens also, dass man mehr oder weniger eine starke kulturelle Verbindung zwischen menschlichen Einflüssen in den Begriff Kulturlandschaft versteht und akzeptiert, hoffentlich jedenfalls. Und zweitens, dass Landschaften Aspekte unserer Identität spiegeln. Drittens, dass Bedeutung, wie ich in meinem Englisch-Deutsch-Beispiel versucht zu erklären habe, beeinflusst auch die Bedeutung für uns von Landschaft. Und jetzt ganz schnell zu den Bildern. Oben the Westbury White Horse in Wiltshire, Südwestengland. Ich wohne ungefähr 12 Kilometer von diesem weißen Kreidepferd. Und es ist im Besitz von English Heritage, unsere Nationalagentur für alte Gebäude und Monumente. Und da oben ist es sehr zugänglich, man kann überall rumwandern, nicht auf die Kreide, muss ich sagen, weil man da runterrutscht, ist ganz steil, aber man kann überall rumwandern, es gibt sehr wenig Interpretation, es gibt keine Eintrittskarten und man sieht es jeden Tag von der Eisenbahn, auf der ich immer sehr lange warten muss, in meiner Erfahrung meistens. Aber hier unten sieht man Stonehenge, das ist wirklich die Perle in unserer Krone in Großbritannien. Und Da gibt es natürlich einen hohen Eintrittspreis, man hat beschränkte Zugänglichkeit und man wird eine Geschichte von Stonehenge gegeben, sozusagen. Man hört eine Geschichte, obwohl es viele gibt und obwohl es vieles von beiden unbewusst ist. Man weiß nicht die wahre Geschichte von beiden Monumenten. Aber in Stonehenge wird man eine offiziell verkauft und in Westbury muss man sich eine ausdenken und fühlen. Und jetzt lesen wir die ironisch gemeinten Worte von Will Self. Ich weiß nicht, ob das jedem verständlich ist. Ich habe es nicht übersetzt, aber er bedauert, dass wir nicht wirklich die Wahrheit über Stonehenge wissen. Und wenn wir es wüssten, dann würden wir uns selbst als Engländer wirklich finden. Und er meint es in ironischer Weise. Also er meint einfach, es ist Blödsinn, dass wir so viel Energie ausgeben, damit also die dominante Wahrheit von Stonehenge entblößt wird. Ich will auch über Veränderungen sprechen. Das haben Sie bestimmt die ganze Zeit gemacht in dieser Tagung. Landwirtschaft ist 75% von der Landschaft von den ländlichen Gebieten in England. Und es hat einen erheblichen Einfluss auf der Form von Kulturlandschaften, natürlich. Oben sehen wir die Reparatur von Steinmauer in das Naturschutzgebiet Cotswold, the Cotswolds, ganz nah dran an unserer Uni im Südwesten England. Und eigentlich sollten diese Mauern Schafe zurückhalten, in Felder zurückhalten, aber heutzutage, wie Sie unten sehen, halten diese Mauern meistens Rapsfelder oder Gerstenfelder zurück. Und man beginnt sich zu fragen, wieso bezahlt denn der Staat dafür als Landschaftsschutzkonzept durch Agrarsubvention? Mehr positiv gesagt, werden diese Steinmauer jetzt als Freizeit- und Erziehungsbeschäftigung geführt. Und das ist gut für Tourismus, ohne Frage. Die kommen teilweise zu den Cotswolds, weil die Landschaft so eigenartig ist und diese Mauern sind ein Anteil davon. Man hat aber auch oft bewiesen, Leck ist ein Beispiel, sein Papier, sein Artikel, dass geistliches Wohlsein eng mit ländlicher Erfahrung verknüpft ist. Nicht nur bei den Steinmauerreparatur, aber es gibt auch jetzt ein Konzept bei uns, Care Farming, dass Bauernhöfe für geistliches und physikalische Heilung möglich ist und zum Teil finanziert werden sollte. Diese Landschaft ist auch in the Cotswolds Naturschutzgebiet. Es ist ziemlich nah dran, auch wieder, wo ich wohne. Und ich bin froh, also in Verbindung mit diesen Steinmauern und Care Farming, dass es neue wirtschaftliche und soziale Nutzungen gibt, die uns neu mit familiären Landschaften kulturell verbinden. Und das ist teilweise wichtig, weil konventioneller Landnutz nicht immer in alle Schienen positiv ist. Das ist eine wirklich typische Agrarlandschaft für Südwestengland. The green and pleasant land, Fragezeichen. Und manche argumentieren, das ist eigentlich ein Abbild von Ökozid. Wir haben 95% der bisher gewöhnlichen Vögelarten von solchen Landschaften in den letzten 30 Jahren verloren. Das Bild also ist vielleicht eine ökologische Ruine und ihre affektive Kraft dient als Spiegel der industriellen Landwirtschaft und mechanisierte Zerstörung. Sie brauchen das auch nicht zu glauben, aber so wird es dargestellt. Ich bin als Forscher in ein Projekt, ein EU-Projekt, als Partizipant, Pegasus, können Sie nachschlagen, wenn Sie möchten. Und in diesem Projekt sehen wir, es gibt viele Länder, die da mitmachen, und wir sehen in diesem Projekt, dass Touristen oft Gebiete attraktiv finden, die durch Kleinbauerbewirtschaftung und traditionelle Kulturlandschaft charakterisiert sind. Und sehr typisch liegen diese Kulturlandschaften auch in Naturschutzgebiete. Das ist auch gut für Touristenwirtschaft. Zum Beispiel die Nationalparks in England bringen 5 Milliarden Pfund pro Jahr für lokale Geschäfte ein. Aber dieses Bericht von Ecoruralis sagt, kleine Familienbetriebe bilden das Rückgrat der europäischen Landwirtschaft, aber gleichzeitig sind solche Betriebe mit geringes Einkommen verbunden und müssen kämpfen, um den multinationalen Agrarmarkt zu konkurrieren. Okay, was heißt das alles? Ich habe also bis hin versucht, Folgendes zu argumentieren. Kulturlandschaften sind locally distinctive, wie ich in meinem Titel sagte. Das heißt, ihr Charakter ist mit physikalischen und sozialen Routinen und Eigenschaften verbunden, die oft geografisch einzigartig sind. Viele Leute lieben und besuchen solche Landschaften und verbinden sie mit Wohlsein. Und Kulturlandschaften sind oft mit Agrarbetrieben verbunden, dessen Überlegung unsicher ist. Das ist wichtig. Erneuerung von kulturellen Nutzungsverhältnissen sind nötig, denke ich, weil zum Teil uns dann die Sprache von den Landschaften wahr erscheinen kann. Also wahr nicht in dem Sinn von richtig und treu, aber wahr vor uns. Okay, jetzt kehre ich wieder nach Deutschland schnell ein. Wir sprechen nicht lange über diese Exemplare, die kennen Sie bestimmt, besonders wenn Sie aus Baden-Württemberg und Bayern kommen. Aber seit 20 Jahren gibt es schon solche Unternehmen in Süddeutschland, ganz interessante Unternehmen, die ganz verschiedentlich gegründet sind, e.V. oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts und so weiter. Es gibt viele Exemplare. Es sind alle Unternehmen, die versuchen, neue Möglichkeiten, Streuobstwiesen, also kräftige, bedeutenswerte Kulturlandschaften zu erhalten durch dieses Mechanismus Aufpreisvermarktung. Und ich muss ganz schnell fragen, Markus Rösler, ist er jetzt noch im Landtag? In diesem Land. Markus Rösler hat, ja? Okay, ich wundere mich, ob er jetzt noch Zeit hat, in Streuobstwiesen zu wandern. Hoffentlich. Viele Grüße an Markus, wenn jemand ihn kennt. Und durch, wie gesagt, wir beschreiben nicht das Mechanismus. Ich denke, Sie kennen es ein bisschen, aber Landwirte haben dadurch den Anreiz, ihre Stände nachzupflanzen und dabei alte Sorten zu erhalten. Neue Verbindungen entstehen dadurch mit diesen Kulturlandschaften und Touristen deuten, wenn sie sie besuchen und weiter besuchen dürfen, auf die Authentizität in Produkte, in Besuchererfahrung, in Gastronomie und so weiter. Neue Sprache kommt dann daraus, denke ich. Okay, jetzt in die Stadt nach Bamberg, von wo ich gerade heute komme. Und da wollen wir auch nur ganz schnell bleiben. Kennen Sie bestimmt, in der Innenstadt findet man 20 Hektar kommerzielle Gärtnereien, die ein Anteil von der UNESCO-Welterbe-Designation sind. Und wie wir im ländlichen Bereich gehört haben, das sind Familienunternehmer zumeist und haben etablierte kulturelle Funktionen in der Stadt, zum Beispiel in der Kirche, in der Brauerei sitten, was natürlich auch sehr wichtig sind in Bamberg und in Sozialstrukturen. Es gibt zum Beispiel diese alte obere, untere Gärtnervereine, Brüderschaften und so weiter. Aber es gibt Druck, es gibt Baudruck. Wir haben heute Morgen sehr viel gehört, wie es im Kern einer Stadt oder im Dorf gebaut werden soll. Und hier haben wir 20 Hektar Land mitten in Bamberg. Und es gibt auch andere Benehmen unter Konsumenten. Wir gehen oft in den Supermarkt, wir gehen nicht täglich zur Gärtnerei und wir wollen übersaisonal essen öfters. Aber das Welterbebüro, also ein Anteil der Stadt Bamberg, gibt sich sehr viel Mühe, dem Profil der Gärtnerstadt zu erhöhen. Es gibt ein erneutes Gärtner- und Hackermuseum, es gibt eine Interessengemeinschaft von Gärtnern, die sich jetzt zusammenschließen, um ihre Produkte gemeinsam zu vermarkten. Es gibt Wanderpfade und eine Festwiese. Sehr viel von dieser Energie kam aus dem Welterbebüro, weil wenn diese Flächen unter Druck stehen, dann steht auch die Designation unter Druck. Und da wir über Land und Landschaft und Ländlichkeit eigentlich sprechen sollen, will ich jetzt nur sagen, dass es in Bamberg ein gutes Exemplar von Raumsemantik ist, also das Vorkommen des Ländlichen immer häufiger in der Stadt. Und das habe ich erst gestern auch gesehen, zum Beispiel es gibt ein Weißbuch Stadtgrün vom Ministerium, wo sehr viel Energie gegeben wird, dass Städte grüner werden. Um dies ein bisschen noch zu verfolgen, in der Stadt haben wir einige von den Brauereien und Braumeistern mit ihnen Interviews geführt und es mit Arbeit in Bath in England auch eine Welterbestadt verglichen. Und was anders ist an Bamberg im Vergleich zu Bath, ist, dass in Bamberg fränkisches Essen, lokales Essen eigentlich nicht eine konkurrenzüberragende Qualität als konkurrenzüberragende Produkte vermarktet wird, sondern die fränkische Küche repräsentiert Vertraulichkeit und Identität. Anders gesagt, es ist nicht sehr teuer. Hören Sie sich das dann an von einem Braumeister. Den Großteil des Essens in der Gaststätte wird aus der Umgebung gekauft. Wir haben Kontakt über Jahre mit Leuten, die kennen uns. Ich muss jetzt auch unterstreichen, dass es nicht nur Wirsing ist, aber auch natürlich Gerste aus der Schwäbischen Alb und weiter entfernt als die Gärtnerstadt. Die Leute, die kennen uns, die wissen, was wir wollen und das ist schon wichtig. Wirsing gibt es bei uns viel und Kartoffeln und die Sachen bekommen wir direkt beim Gärtner hier in Bamberg. Viele kennen unseren Wirsing-Lieferanten und wenn sie wissen, der Wirsing ist von ihm, dann ist es okay. Und ich will nur damit sagen, dass fränkisches Essen nicht immer an Touristen gerichtet ist, dass viele ländliche Ketten und ländliche Benehmensarten wir jetzt in Bamberg in der Stadtmitte sehen und dass diese rurale Verhältnisse, diese kulturellen Landschaften mit Designation Welterbe zusammenhängen. Okay, ich habe versucht zu sagen, Kulturlandschaften sind koproduziert durch Fortsetzungen von Nutzungen und Veränderungen. Die Frage ist, wer bestimmt, was diese sind. Und Willi hat dazu sehr gut gesprochen heute Morgen, denke ich. Und Friedrich auch, ne? Wie Gespräche mit Dorfeinwohnern gemacht werden müssen. Rurale Landschaften werden ganz fraglos von Touristen geschätzt, aber die Wahrnehmung von Kulturlandschaften sind für Touristen, aber auch Einwohner von Städten bedeutungsvoll. Ich will eigentlich damit sagen, dass es eine unklare Grenze sein soll zwischen Stadt und Land in diesem Sinn. Und die Fortsetzung, zum Beispiel wie in den Streuobstexemplar und die Erneuerung von kulturellen Tätigkeiten, erneuern auch die Sprachen, die Kulturlandschaften sprechen können. Das ist wichtig, weil diese Bedeutungen, die sie tragen, oft bestritten sind. Und ganz schnell haben wir gehört, wie ganz innovative Unternehmen in meinen zwei Beispielen zeigen, dass positive Fortschritte folgen. Kulturelle Bedeutung von Landwirtschaften sollen auch subjektiv gefühlt sein, meine ich, und nicht nur, also auch, aber nicht nur offiziell vermittelt. Und dann zuletzt denke ich, es gibt auch eine Aufforderung, dass man sogenannte alternative Organisationen auch als stimulierende Unternehmen und nicht nur als irritierende Proteststimmen annimmt und sieht. Weil zum Beispiel gerade in Bamberg übernimmt eine Gruppe Transition Bamberg eine Fläche, was aufgegeben wurde von einem Gärtner, wird gemietet und der Gärtner wird auch dafür bezahlt, seine Kenntnisse in die Gruppe zu übertragen. Okay, danke schön.